einige Menschen von der Focolar-Bewegung. Ich habe gesagt, ihr kommt immer im Rudel. Zwei haben wir eingeladen und ganz viele sind gekommen. Und sie werden gleich auch noch was sagen dazu, was die Focolar-Bewegung ist. Ich finde es toll, dass ihr einander so begleitet. Das ist ja richtig schön. Dann geht es so ein Mailfeuer durch den Äther. Und alle, die in der Nähe sind und Focolarer sind und heißen, die kommen dann. Und das sind Leute, die nicht bei dem Maybe stehen geblieben sind, sondern die wirklich Ja gesagt haben. Zu einem sehr konsequenten, sehr hingegebenen Lebensstil. Und eingeladen haben wir heute die Inge Seiwirth und die Maris Meierhofen. Die sind aus Köln. Wir haben uns kennengelernt beim Treffen Miteinander für Aachen. Da ging es um das Ja zum Leben. Es gibt ja eine Bewegung Miteinander für Europa, Miteinander für Deutschland, Miteinander für Aachen, also in den verschiedenen Städten. Das ist eine Bewegung von geistlichen Gemeinschaften, ökumenisch. Und da ist Vineyard auch dabei und die Focolar-Bewegung ist dabei. Und wir haben vor Gott und voreinander einmal 7 Ja's bekannt. 7-mal Ja. Also nicht maybe, sondern Ja. Und ein Ja ist das Ja zum Leben. Und wir haben letztes Jahr einen Miteinandertag gehabt in Aachen, wo wir überlegt haben, welches Ja können wir in Aachen betonen. In München ist eine sehr große Stadt, sehr großes Miteinander. Die haben gleich alle 7 Ja's gehabt auf ihrer Veranstaltung. Und wir haben gesagt, wir machen das zu einem Thema, und zwar zum Ja des Lebens. Ja zum Leben von Beginn, von der Empfängnis bis zum Tod, ohne nachzuhelfen. So sage ich jetzt mal. Also einfach die Würde des Lebens, darum geht es. Und wir hatten in Aachen eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Menschen, auch aus Aachen, die so eine geistliche Gemeinschaft sind. Und einige haben dann auch Zeugnis gegeben, wie sie mit ihrer Behinderung umgehen und leben und auch mit Gott leben. Und da hat Inge auch berichtet. Und Inge war für mich einfach das Zeugnis, was mir echt nahe gegangen ist. Also ich habe das nicht vergessen, dich da kennenzulernen und von dir zu hören und auch von dir, Maris, die du mit Inge zusammenlebst und das Leben teilst. Und mir ist einfach Gott begegnet in euch. Und ich habe gedacht, ey, das müsst ihr unbedingt hören, das müsst ihr unbedingt etwas von mitbekommen. Und deshalb habe ich sie eingeladen. Und jetzt bitte ich euch einfach nach vorne. Ja. Genau, es wird aufgenommen. Ich hoffe, es ist euch recht. Und zwar für die, die heute nicht hier sein können. Die haben gesagt, wir möchten das gerne sehen. Auch im Kinderdienst ist jemand, wo sie sagte, ich möchte das so gerne sehen und hat dann versucht zu tauschen. Es ging aber nicht. Ja, genau. Ja, geht das? Ja, ihr müsst jetzt euch ein bisschen strecken, dass ihr uns seht. Aber das ist eben so jetzt. Das ist die Inge und das ist die Maris. Ja, Maris, erzähl doch mal, was ist die Focolar-Bewegung?
So mal eben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber es ist alles in meinem Herzen drin und wir wollen euch einfach aus unserem Leben etwas schenken. Und so ist die Focolar-Bewegung eine, die zu den großen Aufbruchsbewegungen, wenn man das so sagen kann, des 20. Jahrhunderts gehört. 1943 ist sie in Trient in Norditalien entstanden und Chiara Lubich, die Gründerin, sie war damals eben ein junges Mädchen von 23 Jahren und hat in den Kriegswirren ja, den Anruf Gottes gespürt, ihm zu folgen und ihm ihr ganzes Ja zu geben. Damals war sie allein, in Norditalien sind alle katholisch, also war der Beginn in der katholischen Kirche. Aber inzwischen sind fast 70 Jahre vergangen und in der ganzen Welt hat sich diese Bewegung ausgebreitet, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch unter allen Konfessionen und arbeitet zusammen mit vielen Menschen guten Willens, einfach die Einheit und Geschwisterlichkeit in alle Lebensbereiche hineinzubringen. Das ist eigentlich das Ziel. So wie es im Evangelium steht, wie Jesus den Vater gebeten hat, dass alle eins seien und dafür einen Beitrag zu geben. Ja, und der Weg dahin ist vielleicht wie die Lebensform, die sich eben an der Botschaft des Evangeliums orientiert und praktisch sich von Gott dort inspirieren lässt und die Liebe zu leben. Wie es auch in dem Lied jetzt so schön war, zeig uns deine Liebe, wie wir lieben können. Genau das ist der Weg und das geht eben über das Persönliche eigentlich hinaus und reicht in alle Lebensbereiche rein, in das gesellschaftliche Leben, wie in das wirtschaftliche Handeln, reicht rein in die Politik, in die Kunst und ja, auch eben in unser soziales Engagement, sagen wir mal so.
Ja, also es ist eine sehr faszinierende Bewegung. Ich mache jetzt mal, also ich erlebe euch jetzt seit 2000 etwas näher, weil wir schon, es gibt so Treffen eben, dieses Miteinandertreffen und ihr seid da sehr engagiert. Und ich finde es faszinierend, diese Vielfalt, Wirtschaften in Gemeinschaft, also dass ihr ins Wirtschaftsleben reingeht und in die Politik und so. Benz habt ihr auch. Ja, und es ist einfach sehr faszinierend und sehr, sehr engagiert. Ja, ihr lebt in Gütergemeinschaft und zölibatär. Das sieht man euch gar nicht an. Also ihr lebt eigentlich im innersten Kern wie Mönche und Nonnen. Also es gibt auch Männer. Es gibt auch Familien. Aber im innersten Kern lebt ihr zölibatär. Und ja, was hat euch bewogen, dort einzutreten?
Genau, ja, hilfst du lieber, genau, ist einfacher. Ja, also ich habe im Prinzip die Fokularbewegung schon über meine Familie kennengelernt. Also meine Eltern waren da aktiv. Und als Jugendliche habe ich in mir an einem bestimmten Punkt ganz stark den Ruf gespürt, dass Gott von mir möchte, dass ich ihm folge. Da wusste ich eigentlich noch nicht genau, in welcher Weise. Und ich war damals eine Ausbildung zur Krankenschwester, habe da die Vinzentinerinnen kennengelernt zum Beispiel und habe mir da schon auch Gedanken gemacht, was möchte Gott von mir? Also was ist der Weg, wie ich ihm folgen kann? Und habe mich auch da informiert. Und dann aber in einem bestimmten Moment sozusagen hat sich das für mich ganz deutlich eigentlich gezeigt, dass er möchte, dass ich ihm jetzt im Fokular folge. Und dann habe ich den Weg begonnen und habe gemerkt, dass ich da einfach glücklich daran bin, dass er mich da ganz ausfüllt, dass ich ihm mein Leben so schenken kann. Bin bis heute glücklich und von daher sicher, dass es für mich der Weg war, den Gott für mich wollte.
Und du?
Ja, jetzt ist das Wort Fokular gefallen. Das hat sicher noch nicht alle gehört. Es ist aus dem Italienischen, wo eben die Bewegung entstanden ist und heißt so viel wie Feuerherd. Also dieses Dasein und Leben, damit das Feuer brennen kann. Also von dem Feuer der Liebe Gottes erfasst sein und es in die Welt bringen. So mit diesem Wort, dass seine Gegenwart spürbar ist, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte, wie es bei Matthäus steht. Nur um das zu erklären. Und auch für mich war es so ähnlich wie bei Inge, dass meine Eltern schon, als wir noch ganz klein waren, dieses Leben kennengelernt haben. Und dieses bewusste Leben nach dem Evangelium war also so von klein auf in unserer Familie da. Jeden Monat ein bestimmtes Wort der Schrift stand auf dem Schrank und hat uns also animiert, was der Vater er hatte das immer geschrieben. Und auch unsere Freunde, die engen Freunde und in der Familie, das war immer das, wonach wir uns ausrichten wollten, dieses bewusste Leben nach dem Evangelium. Und auch die anderen, die wir kannten, eben die anderen Fokulare, zum Teil auch aus anderen Ländern gekommen, waren mir irgendwie ein ganz großes Vorbild und ein Beispiel, wie sie zu Hause oder auch in ihrer Arbeit so ein Licht ausstrahlten und eine Freude mitbrachten, egal wo sie waren, mit kleinen oder großen. Und genau das hat mich angezogen und ich wollte eigentlich auch immer mehr wissen, wie ihr Leben ist. Ja, bis eines Tages ich auch spürte, dass genau das mein Lebensweg sein konnte. Und auch ich bin ganz froh, dort zu gehen, jeden Tag, jeden Augenblick.
Ja, du bist in der DDR aufgewachsen, ne? Ja, erzählst du noch ein bisschen von dem, was du auch gemacht hast, bevor du eben zur Focolare kamst oder auch bevor du nach Köln kamst?
Ja, ich kann euch ganz kurz sagen, ich bin in einer christlichen, eben in einer katholischen Familie aufgewachsen mit noch 3 Brüdern. Da war immer Leben in der Bude, wie man so schön sagt. Ihr hört, dass ich nicht aus Köln stamme, sondern also in Leipzig groß geworden bin, der damaligen DDR. Ja, dort ist ein sehr atheistisches Umfeld gewesen, würde ich sagen. In meiner Schulklasse waren wir überhaupt nur 3 Christen. Und ja, auch über so Gott war überhaupt kein Thema, wenn nicht gegen ihn. Aber ansonsten kein Thema zu sprechen und auch mein in die Kirche gehen oder das christlich ausgerichtet sein, spürte ich bald, wurde nicht mit Worten verstanden. Umso mehr spürte ich eben, dass es auf das konkrete Leben ankam. Und ja, das hieß auch manchmal gegen den Strom schwimmen oder manchmal eine andere Antwort in der Schule zu geben, aber mit der Sicherheit, dass viele hinter mir stehen. Und deswegen war es so schön, auch außer den Eltern viele Freunde zu wissen, die mir auch halfen, eben stark zu sein. Und wo ich immer wusste, doch, ich bin begleitet von Gott. Und er will mich hier. Und er lässt mich auch so glücklich sein, auch wenn ich manchmal Nachteile einstecken muss oder meine Geschwister, zu wissen, Gott hat einen Weg mit mir. Zum Beispiel durfte ich nicht die Abiturklasse besuchen, obwohl wir mit noch einer Freundin wir die Besten in der Klasse waren. Ich kam nicht auf diese Oberschule, wie das so hieß, und konnte also nicht studieren. Und einfach, weil ich nicht in diesen verschiedenen politischen Organisationen war. Und alles schien rein äußerlich nachteilig. Und doch war ich irgendwie getragen von Gott, der mir irgendwie sagte, ich habe schon lange einen Weg für dich. Und erst später kann ich euch sagen, dieses sich auf ihn einlassen, er bringt alles weiter. Und ja, ich bin also am Ende an meinem Kindertraumberuf angekommen, also Kinderärztin zu werden, und habe sogar viele Jahre in Russland in diesem Beruf gearbeitet.
Ja, darüber kannst du noch ein bisschen was erzählen. Russland, Kinderärztin. Also das ist ja nur kein Schlaraffenland. Du bist dann von Leipzig nach Russland, wahrscheinlich weil du Russisch konntest, ne? War das leichter. Aber trotzdem, ich meine, wer geht freiwillig nach Russland? Was hast du da gemacht?
Ja, das kann sich hier nicht so jeder so vorstellen. Aber auch in der DDR war Russisch die erste Fremdsprache, also wie woanders Englisch die obligatorische Fremdsprache war, war es also dort Russisch. Ja, und vorher konnte man ja auch nirgendwo anders als in das östliche Ausland fahren. Mit der Wende kamen dann andere Möglichkeiten. Und ja, ich wurde angefragt, ob ich eben statt in den Westen zu gucken, wie so das der Trend damals war, ob ich bereit wäre, nach Russland zu gehen, eben aus diesem Lebensstil heraus. Und ich fand das ein ganz spannendes und neues Abenteuer der Liebe Gottes für mich. Ja, und dann kam ich also dahin, müsst ihr euch die Anfang 90er Jahre vorstellen, Birgit fragte, was brachte dich nach Russland? Genau die Frage haben mich dort die Leute gefragt. Ich war also als Kinderärztin tätig und meine Aufgabe war, also zu den Hausbesuchen in dem Moskauer Arbeitergebiet, sagen wir mal, in die verschiedenen Häuser und Familien zu gehen. Und fast überall kam also als erstes die Frage, ja, Sie hier in Russland, Deutsche, was bringt Sie denn hierher? Genau diese Frage. Ja, und da war also manchmal ein bisschen die Zeit drängte, weil viele Hausbesuche zu machen waren. Wer ist der, der mir gegenüber sitzt, der mich als Deutsche in Russland, mich als Katholikin, als Christin jetzt fragt, wenn ich antworte, welche Reaktion wird kommen? Meistens waren es sozusagen die Babuschki, die Großmütter, die mit ihren Enkeln also saßen und warteten, dass nur der Kinderarzt kam. Und die Zeit war eben auch begrenzt. Und dann guckte ich sie sehr tief in die Augen, weil doch in jedem wir das Antlitz Gottes auch erkennen können. Und ich frage, ja, das ist eine lange Geschichte, aber interessiert Sie es wirklich? Und wenn dann das Ja kam, natürlich, dann sage ich, naja, also jetzt auf kurz gefasst ist es wirklich aus Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Ja, aus Liebe zu Ihnen. Und da war dann meistens ein Schweigen und oder ein stilles Nicken so. Und dann haben wir weitergemacht, aber ich bin weggegangen und oft kam man ja dann wieder, wenn das Baby wieder krank war oder das Kind also dann in die Sprechstunde kam. Und alle weiteren Begegnungen waren also ausnahmslos davon geprägt, dass es genau das Anlass gab, diese Antwort zu neuen Gesprächen oder zu Fragen zu meinem Glauben oder wir konnten uns so austauschen, auch also ganz von der Seele her. Und die Begegnung dann waren was ganz anderes als einfach nur Förmlichkeit oder gute Höflichkeit, sagen wir mal so. Und genau das eben aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen, das ist für uns, auch die wir so in diesem Lebensstil leben, ja, unabhängig eigentlich von jedem Lebensort und von jedem Beruf, den wir jetzt ausüben gerade.
Ja, so. Ja. Danke. Inge, was hast du gemacht, bevor du krank wurdest?
Also, ich bin seit 22 Jahren jetzt ungefähr im Fokular. Das war die Zeit vorher. Zuerst war ich in Hannover, dann in Münster und jetzt eben in Köln. Und habe also beruflich als Krankenschwester gearbeitet und später dann bei einer Krankenkasse im Büro. Genau. Und in der Fokularbewegung war ich hauptsächlich in der Jugendarbeit tätig. Also die meiste Zeit war ich eigentlich mit Jugendgruppen unterwegs oder genau.
Ja, und dann wurdest du krank. Wie war das für dich? Was kam dann und wie war das für dich?
Also das ist so ganz langsam angefangen. Also das Erste, was ich eigentlich so gemerkt habe, war, ich war ja im Büro und der Drucker war irgendwie so weiter im Raum. Und jedes Mal, wenn ich zum Drucker gegangen bin ich über meine Füße gestolpert. Das war schon der Lacher, war ein Großraumbüro, das war der Lacher. Jedes Mal. Das war wirklich irgendwie lustig. Und auf jeden Fall haben wir uns erstmal lustig darüber gemacht. Und dann habe ich eben so gemerkt, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, dass ich, wenn ich da ankam, erstmal warten musste, bevor ich die Treppen ins Büro hochkam. So. Und da habe ich einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und mein Chef hat auch gesagt, jetzt sollten Sie aber mal zum Arzt gehen. Genau, aber dann hat es eine Weile gedauert. Und dann irgendwann hatte ich eine längere Grippe so und bin dann irgendwie nicht mehr auf die Füße so richtig gekommen. Ja, und da habe ich irgendwo so, ja, damit fing das eigentlich an, dass ich dann so, ja, die Diagnostik, die sich dann lange hinzog, auch über mehrere Jahre, bis man dann so kapiert hat, was eigentlich Sache ist, eben, dass ich an ALS erkrankt bin. Und eigentlich war diese Zeit fast die schwierigste Zeit, wo ich sogar mich, also auch so im Zielgespräch wirklich mit Gott war und gesagt habe, was willst du eigentlich? Also, ja, wenn ich mir das alles einbilde, so, weil man ja auch erst nicht kapiert hat, was es ist, dann mach es mir eindeutig, also so, oder, also ich war wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, wusste auch nicht, ja, soll ich mich zusammenreißen, so, oder Arzt hat zuerst auch gesagt, ja, gehen Sie ein paar Mal um den Block, dann wird das schon besser. Und ja, also das war eine ziemlich, eigentlich doch schwierige Zeit, die ich aber, also eigentlich dann so im Nachhinein auch als reife Zeit empfinde. Also so wirklich als Zeit, die mir Gott eigentlich auch geschenkt hat, um auch zu den kleinen Schwierigkeiten, Unwägbarkeiten, Unverständnissen ja sagen zu können. Ja, und dann irgendwann kam die Diagnose, dann wusste ich auch nicht recht, ob ich mich jetzt freuen soll, dass ich jetzt weiß, was das ist. Genau, also so, es ist eigentlich, ja, es ist eine Erkrankung, muss ich, also die eigentlich immer wieder so viele Fragen aufwirft, immer wieder neu, auch, ja, jetzt geht es mir eben, du hast auch selbst gesagt, ne, du siehst mich gut, also jetzt ist wirklich so eine Phase, wo ich sage, boah, es hält dich lange jetzt gut und es ist irgendwie auch so ein Lichtblick, so, ich kann viel unternehmen, habe Kraft, so. Aber ja, eben, also das ist so, ist eigentlich immer diese Herausforderung, so, ja, nicht nur auf sich zu gucken, trotzdem rauszuschauen und ja, einfach mit Gott so versuchen, so den Weg zu gehen, sage ich.
Ja, das ist jetzt so spannend von euch beiden zu hören, wie ihr damit umgeht. Also du bist dann zurück von Russland, um für Inge da zu sein. Erzähl mal, wie war denn das jetzt? Ich meine, ja.
Ich hatte Inge vorher einmal kennengelernt, nicht in dem Zusammenhang, sondern wir waren einmal einige Tage mal im Urlaub. Daher wusste ich, als die Frage an mich kam, ob ich nicht nach Köln gehen möchte, wusste ich nur so ein bisschen, wer Inge war, aber da war sie noch nicht krank gewesen vorher. Und ja, aus Leipzig kommend und fast 20 Jahre in Russland und jetzt war ich nach Köln eingeladen. Also mir war klar, Gott liebt mich. Und er hat mein Leben in der Hand. Und er möchte immer nur das Beste für mich. Deswegen also auch nach vielen Jahren dort in Russland, im Osten, unter diesen Bedingungen, die mich aber sehr haben glücklich sein lassen, eben weil Gott da war, war mir klar, Gott wird auch hier sein und er wird es machen. Und das hat mich also auch ganz glücklich gemacht, da zu seinen Plänen Ja zu sagen. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, es ist das Schönste der Welt, der schönste Platz der Welt, weil er mich hier haben will. Und mit Inge haben wir uns sehr, sehr gern.
Wie läuft das, jetzt frage ich mal, wie läuft das ganz praktisch ab bei euch, Frau Klaren? Also ihr habt ja Gehorsam, glaube ich, auch versprochen, ne? Oder? Ehelosigkeit, Armut in Form von Gütergemeinschaft und Gehorsam. Wie ist das praktisch?
Ja, da denkt man gar nicht so sehr dran, weil ich spüre immer, Gott ist da und ihm zu folgen ist das Schönste, was es eigentlich gibt auf der Welt. Und manchmal sind es Herausforderungen, aber genau eben wie schon als Kind nicht so den Kompromissen oder dem Trend der Welt gleich beizugeben, sondern auch den anderen, der neben einem ist, der einem was raten kann, als ein Fingerzeig Gottes zu sehen und sich darauf einlassen erstmal, nicht was anzuzweifeln, sondern erst zu wissen, na, du weißt es ja, du weißt es und dann werden wir mal sehen. Und bis jetzt bin ich also nie enttäuscht worden, muss ich sagen.
Ja, und was bedeutet das für dich, Inge?
Also wie gesagt, ich weiß eben seit 2007, dass ich krank bin und ja, das stellt mich eben, wie ich schon gesagt habe, immer wieder vor Herausforderungen, auch mich und auch die anderen, die mit mir zusammenleben. Und doch hat sich für mich eigentlich eben nur äußerlich was geändert. Also mein Leben mit Gott hat weiterhin seine Höhen und Tiefen, sozusagen, wie ich sie vorher auch gekannt habe. Und doch bin ich immer wieder so zurück eben in seine Liebe, die mich trägt, mir Antwort gibt und ja, mich auch wirklich glücklich macht. Und dann habe ich eben die große Chance, in der Gemeinschaft zu leben. Gerade in schwierigen Augenblicken, da hilft mir das, dass eben auch manchmal so die ganz konkrete Liebe hilft mir, ja, mich wieder ganz neu auszurichten.
Wie sieht diese Gemeinschaft konkret aus?
Also wir ganz, ganz konkret sind wir zu siebt, die wir sozusagen, so wie du gesagt hast, ehelos leben und in einer Gemeinschaft sind, das momentan eben in zwei Wohnungen in einer Straße, weil ich eben umgezogen bin in eine barrierefreie Wohnung. Aber eigentlich sind wir zu siebt und gehören auch zusammen als Gemeinschaft. Und zu uns gehören noch 10 Fokularinnen, die verheiratet sind, die mit ihren Familien an ihren Orten wohnen, aber wir eigentlich gemeinsam unser Leben teilen. Wir treffen uns dann einmal die Woche, gerne am Mittwochabend normalerweise bei uns jetzt, einfach um unser Leben zu teilen, um uns zu erzählen, wie wir mit Gott leben, auch unseren Alltag miteinander zu teilen, wirklich alles, was uns bewegt. Und einmal im Monat haben wir so Einkehrtage, also Tage, wo wir dann den ganzen Tag zusammen sind, um uns ja auch zu helfen auf unserem gemeinsamen Weg. Genau.
Ja, du hast vorhin erzählt, du warst Krankenschwester und hast Jugendarbeit gemacht, warst viel mit Jugendgruppen unterwegs. Das ist ja so, du hast mir auch mal erzählt, du warst so eine Frau der Tat und dieses Liebesgebot, das hast du am liebsten ausgeübt, indem du angepackt hast. Und das kannst du jetzt nicht mehr so. Wie ist das für dich? Ich meine, das ist ja schon, naja, mal gelinde gesagt, eine Umstellung.
Ja, das stimmt. Das hat mir auch wirklich erst ganz lange Probleme gemacht, weil das war für mich sozusagen der Inbegriff von meinem Leben als Christ. War irgendwie so, ja, also anderen was Gutes tun. Also das war für mich so der, ja, so habe ich es von klein auf gelernt und das war für mich so der Inbegriff von Christ sein. Und in meinem Leben ist eigentlich schon von Anfang an ein Satz, der mich sehr geprägt hat und der mir sehr wichtig ist. Das ist eben, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und irgendwann war dann ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ja, hatte ich wirklich einen Moment ganz tiefer Innigkeit mit Gott, wo ich gemerkt habe, er spricht, also er möchte mir was sagen. Und da habe ich verstanden, dass er mir das Wort einander so ganz unterstrichen hat, dass er einander liebt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das heißt nicht nur lieben, sondern auch Liebe empfangen. Liebe empfangen gehört genauso dazu, ist genauso wichtig. Und habe dann eine ganz große Freude gespürt darin, dass ich sagen konnte, gut, dann möchte ich diese Liebe sozusagen in aller Freude, in Freiheit und im Glauben an deine Liebe empfangen. Und das ist jetzt eigentlich so, dass wie ich versuche, das Wort zu lieben. Dass ich sage, also sozusagen nicht im Hadere, oh, jetzt brauche ich schon wieder eine Unterstützung hier oder das muss ich darum bitten, sondern das wirklich in Freude empfangen. Und das hat mir gezeigt, daran habe ich gemerkt, ich kann genauso mindestens. Oder also sozusagen, wir leben gemeinsam als Christen so weiter. Genau, das hat mich sehr glücklich gemacht, ja.
Dieser Satz, das war der Satz, der mich am meisten berührt hat, auch als wir in der Citykirche waren letztes Jahr, dass Liebe nicht nur darin besteht, Liebe zu geben, sondern Liebe zu empfangen, freudig zu empfangen. Und damit gibst du ganz viel Liebe. Also ich sehe das Antlitz Gottes in deinem Gesicht. Das ist mir so gegangen dort. Und das finde ich eine ganz starke Botschaft. Vielen herzlichen Dank, dass du diesen Weg mit Gott so gehst. Und ja, ich finde das eine starke Botschaft für uns alle. Ja. Erzähl noch ein bisschen davon.
Ja, ich gucke mal auf meinen Zettel.
Ja, genau, genau, genau. Ich habe da auch gerade mal ein bisschen den Faden verloren.
Also es ist eben echt ein Leben miteinander. Wir haben eben den Wunsch, so zu leben, dass Jesus in unserer Mitte lebendig ist. Und er in unserer Mitte strahlt eben aus, eben gibt Licht, Wärme. Genau. Und auch wie du gesagt hast, wie hast du empfunden, dass sowas passiert mir ganz oft eben, dass ich mich so wunder, also zum Beispiel auch wenn ich in der Kirche bin oder so, dass am Anschluss dann Menschen, ich habe nichts anderes gemacht, ich habe ganz normal wie jeder andere Mensch in der Kirche und gebetet und so, aber irgendwie, dass trotz allem also Menschen zu mir kommen und sich beim Bedanken und ja, mir sagen, dass ich ihnen Mut mache, so, und das gibt mir natürlich auch Freude, das ist für mich echt ein Geschenk Gottes, dass es so sein darf, dass ich trotz allem sozusagen ja was geben darf. Genau, und natürlich gibt es dann noch immer wieder Momente, ja, die schwieriger für mich sind. Also, wo ich wirklich auch Angst vor der Zukunft habe, was so passiert. Also, ja, wenn ich so höre, eben wie die Krankheit verlaufen kann, natürlich stelle ich mir dann oft viele Fragen. So, wie ist das? Also, ja, super, dass ich noch reden kann. Wie lange kann ich das? Super, dass ich noch so aufrecht sein kann. Wie lange kann ich das? Und ja, auch so im Alltag gibt es eben oft Momente, wo ich so merke, ja, wo ich auch an meine Grenzen stoße. So.
Ja.
Genau.
Ja, für die, die das nicht kennen, das ist eine fortschreitende Muskelerkrankung. Ne?
Genau. Mhm.
Ja. Ja, wie gehst du damit um, mit diesen schwierigen Zeiten, schwierigen Momenten?
Also für mich ist, ja, ich denke da ganz oft an Jesus. An Jesus am Kreuz, der eben auch für mich alles schon geliebt hat. Also ich, ja, wenn ich zum Beispiel Angst habe, so, dann sage ich, Mensch, wer hatte mehr Angst als du am Kreuz? Also hast du meine Angst getragen. Wenn ich Schmerzen habe, sage ich, wer hat wohl mehr Schmerzen gehabt als du? So. Oder wenn ich, was ja auch immer wieder mal vorkommt, so mich auch unverstanden fühle, ich kann mich auch nicht immer ausdrücken, was ich gerade empfinde, was, wie es mir geht, das schwankt ja auch so, und dann denke ich, Mensch, wer war mehr unverstanden als du? Also keiner hat verstanden, was du für uns lebst in dem Moment. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Also zu wissen, ja, es ist alles schon getragen für mich. Und ja, ich muss sagen, das ist das eigentlich, was mir immer wieder Mut macht und mir ganz viel Freude gibt. Und wo ich merke, ich kann alles auf ihn werfen und er gibt mir die Kraft und die Stärke, weiterzugehen.
Ja, Maris, und du bist dabei. Ihr seid zusammen in einer Wohnung. Jetzt sind wir bei Jesus. Jesus am Kreuz, das ist für euch auch, ich meine es für uns auch, aber für euch auch ganz, ganz wichtig. Bei der Fokularbewegung, ihr habt so dieses Wort vom verlassenen Jesus am Kreuz. Das höre ich ganz oft von euch. Was bedeutet das?
Ja, ich glaube, jetzt habt ihr ganz in starker Weise gespürt, wie Inge es schon erklärt hat, wie es zu leben geht. Und ich muss auch sagen, genau hier, in diesem Schmerz von Jesus, in seiner Verlassenheit, also in diesem Wort, warum hast du mich verlassen? Genau hier ist unser Ja verankert, mein Ja verankert für mein Leben. Und aber genau in diesem Ja an Jesus, den Verlassenen, diesen Gekreuzigten, genau hier ist das Geheimnis für eine noch größere Einheit, wenn wir auf sein Leben schauen. Und erst aus diesem Ja zu ihm heraus gibt es die Freude oder das große Glück dieser Einheit, worum Jesus gebetet hat. Und Ja, mich hat immer schon als Jugendliche so ein Vergleich sehr beeindruckt, den Chiara einmal gesagt hat, wie wir unser Leben ausrichten können. Das ist so ähnlich wie eine Medaille. Auf der einen Seite steht das große Wort Einheit. Dass alle eins seien, mit dem Wort aus der Schrift benannt. Und auf der anderen Seite ist Jesus am Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Jesus, der Verlassene. Und in der Mitte dieser Medaille, die ist ja nicht leer, sie ist nicht hohl. Dort ist das Wort Gottes verankert. Das Wort Gottes und mein Leben daraus. Und deswegen sind das wie die zwei Seiten einer einzigen Medaille. Und das ist unser Leben hier.
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ihr seid ein echtes Zeugnis der Liebe Gottes für mich. Ich denke jetzt auch für viele andere, die gehört haben, die da euch zugehört haben. Ich habe Inge gerade gefragt, ob sie beten mag. Für uns, auch für die unter uns, die auch mit Krankheit zu tun haben, auch mit der Frage, warum, auch mit all diesen Schwierigkeiten. Es ist ja sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen unter uns, die mit Behinderung zu tun haben. Wir haben Menschen unter uns, die krank sind, denen man das nicht ansieht, weil es innerlich ist, körperlich oder psychisch. Und ich habe Inge gerade gefragt, ob sie beten würde. Und das möchte ich gerne. Da hat sie ja gesagt, dass wir das jetzt tun.
Vater im Himmel, wir sind heute hier zusammen und du schenkst uns deine Gegenwart. Du schenkst uns dein Licht, deine Nähe, deine Wärme. Wir haben ganz großes Vertrauen in dich, in deine heilende, immerwährende Liebe. Und wir bitten dich heute um eine ganz besondere Gnade, um viel Licht für alle, ganz besonders die auch an Krankheiten leiden, an Krankheiten, an Prüfungen, an Schwierigkeiten. Jeder hat irgendwas in seinem Herzen, was er trägt, was er vor dich hinbringen möchte. Und das bringen wir heute zu dir, mit offenen Händen, mit offenem Herzen, damit du in uns den Weg zeigst, jeden Tag, jeden Augenblick neu. Und darum bitten wir dich. Amen.